NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und diesen Themen unter anderem UN-Flüchtlingskonferenz zu Syrien in Genf, dazu auch unser Kommentar. Mehr Grenzkontrollen und Asylschnellverfahren in Österreich. Keine Verfassungsänderungen wegen Antiterrorpolitik in Frankreich. Neue Details zur Terrorfahndung in Brüssel, der EU-Indien-Gipfel, der erste seit 4 Jahren. Bundesaußenminister Steinmeier zu Besuch in Zentralasien. Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn rettet den japanischen Konzern Sharp und IKEA-Gründer Kamprad wird 90. Große Worte, große Zahlen, Solidarität, Gerechtigkeit, Millionen von syrischen Flüchtlingen in armen Nachbarländern. Unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen berieten heute ranghohe Vertreter von 90 Staaten über eine gerechtere Verteilung der syrischen Flüchtlinge. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon mahnte eine außerordentliche Verstärkung der weltweiten Solidarität an. Dietrich Karl Meurer über den heutigen Versuch dazu in Genf.
Wie bewegt man die Länder der Welt dazu, mehr syrische Flüchtlinge aufzunehmen als bisher? Wirkliche Druckmittel haben die Vereinten Nationen nicht. Also setzte in Genf UN-Generalsekretär Ban Ki-moon auf Emotionen. Gerade zurückgekehrt von Besuchen in Flüchtlingslagern im Libanon und Jordanien, erzählte er voll Rührung von einem syrischen Flüchtlingsmädchen.
She said that she wanted to become an interpreter.
Sie sagte, dass sie gern Übersetzerin werden wolle. Ich habe ihr geantwortet, wenn du viel lernst, dann kannst du vielleicht mal einen Job bei den Vereinten Nationen bekommen, denn die UN braucht viele Übersetzer. In ihrem Gesicht, in ihren Augen leuchteten plötzlich die Träume einer Zukunft. Ban Ki-moon würde gern öfter in solch leuchtende Augen schauen, doch noch sieht die Realität anders aus. Insgesamt 4,8 Millionen Syrer haben in den Nachbarstaaten Syriens Zuflucht gesucht. Aber die Türkei, der Libanon, Jordanien und der Irak sind mehr und mehr am Limit. Neben ökonomischen Schwierigkeiten drohen politische Spannungen, warnte in Genf der UN-Generalsekretär. Die Gesellschaften der Nachbarstaaten, die Flüchtlinge aufnehmen, sind überlastet. Der Gesundheitssektor, der Bildungsbereich, sanitäre Systeme und öffentliche Einrichtungen ganz allgemein sind überlastet und mangelhaft ausgestattet. Deshalb appellieren die Vereinten Nationen an die wohlhabenden Länder der Welt, sich stärker zu engagieren. Ban Ki-moon stellte auf dem Ministertreffen in Genf eine Agenda vor, die auf Freiwilligkeit setzt.
We must give Syrian refugees hope.
Erstens, wir müssen syrischen Flüchtlingen wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben und die Werkzeuge, damit sie sich eine eigene Existenz aufbauen können. Zweitens, wir müssen die Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, stärker finanziell und politisch unterstützen. Und drittens, mehr Staaten müssen Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen dafür legale Wege finden. Gedacht ist an die längerfristige Aufnahme von zunächst einem Zehntel der Menschen, die in Syriens Nachbarstaaten geflohen sind. Das sind etwa 480.000 Flüchtlinge. Sie müssten medizinisch versorgt werden, eine Chance auf Ausbildung und Arbeit bekommen. Das sei für die aufnehmenden Länder eine machbare Aufgabe, von der sie sogar profitieren können, so der UN-Generalsekretär.
When managed properly, accepting refugees is a win for everyone.
Wenn gut organisiert wird, dann ist die Aufnahme von Flüchtlingen ein Gewinn. Sie sind stark an Bildung interessiert. Versuche, Flüchtlinge schlecht zu reden, sind nicht nur beleidigend, sondern entbehren auch jeder Grundlage. Damit nahm der UN-Generalsekretär Bezug auf Diskussionen, die in vielen Ländern geführt werden, auch in Deutschland. Außenstaatssekretär Markus Ederer sprach in Genf für die Bundesrepublik. Er betonte:
Irregular migration needs to be stopped.
Illegale Einwanderung muss gestoppt werden. Legale Fluchtwege müssen erweitert werden. Deshalb hat sich Deutschland stark gemacht für das EU-Türkei-Abkommen, das Syrern eine legale und sichere Möglichkeit nach Europa zu kommen ermöglicht. Während das ausbeuterische Geschäft von Schleppern, die von der Not der Menschen profitieren, gestoppt wird. Grundsätzlich unterstütze Deutschland den Kurs der UN, der mit der Konferenz in Genf angestoßen wurde. Weitere Treffen sind geplant. Im September soll sich die UN-Generalversammlung mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigen.
Erreichen die Vereinten Nationen mehr als die EU, wenn es um grenzübergreifende Solidarität bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise geht? In den letzten 5 Jahren sind laut UNHCR allein aus Syrien 4,8 Millionen Menschen geflüchtet, die meisten in die Anrainerstaaten. Wie dieser UN-Gipfel aus deren Sicht zu bewerten ist, kommentiert Jürgen Strijak am Beispiel Libanon.
Während in Deutschland heftig über die sogenannte Flüchtlingskrise debattiert wird, habe ich jüngst im Libanon gesehen, wie eine Flüchtlingskrise wirklich aussieht. Man stelle sich vor, allein die Stadt Berlin müsste 1 Million Kriegsflüchtlinge unterbringen. Gemessen an der Einwohnerzahl ist dies in etwa das Problem, vor dem der Libanon steht. Dort hausen die Flüchtlinge in Bretterbuden im Bekaa-Tal oder in Beirut, wo sich nicht selten über 20 Personen von 3 oder 4 Familien die Miete für eine winzige Dreizimmerwohnung teilen. Oder sie bauen sich auf Brachflächen Verschläge aus Pappe. Vom Flüchtlingshilfswerk der UN erhalten sie so wenig Geld, dass sie gerade so nicht verhungern. Ich habe einen Vater getroffen, der weiß, dass seine Tochter dringend operiert werden müsste. Aber er kann sich das nicht leisten. Ein anderer erzählte, dass es sein Bruder bis nach Deutschland schaffte und dort wie ein Millionär lebe. Ich fragte ihn, wie er das meine. Seine Antwort: Die Kinder des Bruders würden zur Schule gehen. Und sein Sohn sei schon 3-mal beim Arzt gewesen. Verstehst du? Fragte er fassungslos. 3-mal. In Syrien würden sie schnell sterben, im Libanon dagegen langsam. Das sei der einzige Unterschied. Mir sind mehrmals Flüchtlinge begegnet, die inzwischen um ihr Leben fürchten. Und weil das so ist, treibt sie die Verzweiflung weiter. In dem Ort Stura im Bekaa-Tal gibt es einen Imbiss, der Syrern als Treffpunkt dient. Die meisten dort wollten nach Europa, sagte der Betreiber zu mir. Das sind die Menschen, von denen in Deutschland viele glauben, sie würden einfach nur ein noch besseres Leben suchen, obwohl sie in den Nachbarländern Syriens doch schon in Sicherheit wären und nicht mehr in Lebensgefahr. Was also könnten sie in Europa wollen, wenn nicht schicke Autos und Markenklamotten? Weil in anderen Nachbarländern Syriens ein ähnliches Flüchtlingselend herrscht, forderten die UN jetzt in Genf mehr Solidarität. Stattdessen errichtet Europa Grenzzäune, schickt NATO-Schiffe in die Ägäis und vereinbart einen zweifelhaften Deal mit Erdogan. Die UN hingegen fordern die Welt auf, 500.000 syrische Flüchtlinge kontrolliert aufzunehmen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber derzeit der einzige vernünftige Ansatz. Denn sie machen sich sowieso auf den Weg, egal wie riskant er ist. Ich würde das auch tun.
Jürgen Strijak kommentierte, der UN-Nothilfekoordinator berichtete heute von einem Hoffnungsschimmer für Syrien. Dank des Waffenstillstands hätten die Helfer seit Jahresanfang Hunderttausende Menschen zusätzlich erreicht und planten nun sogar ein Impfprogramm. Die EU teilte heute mit, sie werde die Hilfsorganisationen mit Milchlieferungen für Kinder in Syrien unterstützen. Aus Brüssel dazu Sabine Hackländer.
Die Milchlieferungen nach Syrien sind Teil eines bereits im September letzten Jahres geschnürten Hilfspakets, das eigentlich zur Unterstützung europäischer Milchbauern gedacht war. Damals hatte es wegen des Preisverfalls von Milchprodukten wütende Proteste gegeben, worauf die EU-Kommission mit einem 500 Millionen Euro schweren Hilfsprogramm geantwortet hatte. Auch da schon mit der Idee, einen Teil der aufgekauften Milch notleidenden Menschen zur Verfügung zu stellen. Nun sollen also rund 350.000 syrische Schulkinder profitieren, weil sich in dem Bürgerkriegsland kaum noch jemand Milch leisten könne, so die EU-Kommission. Die als Haarmilch aufbereitete Milch soll von Nichtregierungsorganisationen, dem Roten Kreuz und den Vereinten Nationen vor Ort verteilt werden. Insgesamt stellt die Kommission dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung.
Österreichs Regierung plant weitere Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik. Darunter, wie heute bekannt wurde, die Einführung von Asylschnellverfahren an den Landesgrenzen, um Flüchtlinge rascher zurückweisen oder abschieben zu können. Stefan Oswald.
So sollen Ankommende künftig nur noch in sogenannten Registrierzentren an der Grenze Asyl beantragen dürfen und das im Schnellverfahren. Außerdem würden nur noch Anträge nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention zugelassen, sagte Innenministerin Mikl-Leitner von den Konservativen. Das heißt, wer bereits Familie in Österreich hat, wird nicht abgewiesen und wem bei einer Zurückweisung unmenschliche Behandlung oder Tod droht. Auch die Grenzkontrollen würden intensiviert, kündigte der sozialdemokratische Verteidigungsminister Doskozil an. Die Verschärfungen sollen ab Mitte Mai in Kraft treten und werden mit einem Notfall begründet. Die Flüchtlinge stellten eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dar, argumentiert die Regierung in Wien. Juristisch bewegt sich die Große Koalition in Wien auf dünnem Eis. Das Asylrecht sei ein individuelles Recht. Die Pläne der Regierung seien inakzeptabel, urteilten die liberalen Neos. Die Grünen sprachen von Rechtspfusch, die rechtspopulistische FPÖ von Augenwischerei. Einen Dämpfer bekam die Regierung in Wien auch von zwei Rechtsgutachtern, die sie selbst beauftragt hatte. Ihrer Ansicht nach verstößt die von der Regierung festgesetzte Obergrenze von 37.500 Asylbewerbern in diesem Jahr sowohl gegen Völker- als auch gegen EU-Recht. Man habe ohnehin nie eine Zahl in ein Gesetz schreiben wollen, kommentierte Innenministerin Mikl-Leitner das Gutachten.
Auch in Frankreich dauern die politischen Diskussionen über Konsequenzen aus den Terroranschlägen an. Frankreichs Präsident Hollande scheiterte heute mit seinem Plan, wegen der Anschläge von Paris im November den Ausnahmezustand und die Aberkennung der französischen Staatsbürgerschaft für verurteilte Terroristen in der Verfassung zu verankern. Barbara Kostolnik erzählt aus Paris mehr.
François Hollande sah ein bisschen so aus, als ginge er zu seiner eigenen Beerdigung. Und letztlich musste er auch etwas beerdigen, das ihm sehr am Herzen gelegen hatte, die geplante Verfassungsreform.
Je constate aujourd'hui.
Ich stelle heute fest, hörte man einen zutiefst ernüchterten François Hollande sagen, dass es nach viermonatiger Debatte beiden Kammern des Abgeordnetenhauses nicht möglich war, einen Kompromiss zu finden.
Et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte.
Ein gemeinsamer Text beider Kammern aber sollte schon sein, wenn man einen Kongress einberufen will, der dann über den Text abstimmt. Soweit aber waren sozialistisch geführte Nationalversammlung und konservativ dominierter Senat voneinander entfernt, dass nichts mehr ging. Hollande zog also die Notbremse und beendete die Debatte.
J'ai décidé de clore le débat constitutionnel.
Den Schaden hat er nun ganz allein. Er wollte diese Verfassungsänderung unbedingt, zum einen um seine Präsidentschaft zu stärken, zum anderen um eine geeinte Nation in den Kampf gegen den Terrorismus zu führen. Und nun? Ich glaube, der Präsident hat gut daran getan, diese Debatte zu beenden, erklärte der sozialistische Abgeordnete Christian Poll, der in seiner eigenen Fraktion heftig gegen die Pläne Hollandes agitiert hatte. Das war komplett nutzlos, hat die Franzosen gespalten. Vier unendliche Monate haben wir dieses vollkommen inakzeptable Projekt hin und her gewälzt. 120 sozialistische Abgeordnete hatten bereits in der Nationalversammlung gegen den eigenen Regierungstext gestimmt. Die Justizministerin war zurückgetreten, weil sie die Passage mit dem Entzug der französischen Staatsbürgerschaft für verurteilte Terroristen als diskriminierend und nutzlos im Kampf gegen den Terrorismus empfand. Tout ça pour ça, sagen die Franzosen in so einem Fall. Viel Lärm um nichts. Das ist ein erbärmliches Ende für eine Reform, die einfach schlecht angegangen wurde. Der Präsident hat es einfach nicht geschafft, eine Einigung hinzubekommen, ließ sich der Oppositionsführer in der Nationalversammlung Christian Jacob von den konservativen Republikanern vernehmen. Und sein Parteifreund und Senator Bruno Retailleau stellte fest, diese total zerstrittene Linke explodiert im Flug. François Hollande, der sozialistische linke Präsident jedenfalls, explodiert im Sinkflug. Eine pompös inszenierte Verfassungsreform vor Versailles-Kulisse, so symbolisch sie auch sein mag, hätte ihm unter Umständen wieder etwas Sympathie eingebracht. So aber bleibt vor allem der Streit über die Ausbürgerung von verurteilten Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft im Gedächtnis und die Frage, warum man bitteschön einen Ausnahmezustand in der Verfassung festschreiben soll. Diese Frage konnte selbst der Präsident nicht beantworten. Als er in einem Fernsehinterview danach gefragt wurde, geriet François Hollande ins Stottern. Es wird ihn auch wenig trösten, dass ihm sein Amtsvorgänger mit tief gerunzelter Stirn beisprang. Sarkozy war ebenfalls ein Befürworter der Reform gewesen. Ich bedauere, dass diese Verfassungsänderung nun nicht kommt, weil François Hollande das so entschieden hat. Auf die Krokodilstränen von Sarkozy hätte Hollande sicher auch gerne verzichtet, auf seiner eigenen Beerdigung.
Eine Woche nach den Terroranschlägen von Brüssel reißt die Diskussion über mögliche Pannen bei den belgischen Sicherheitsbehörden nicht ab. Heute sorgten Meldungen über angeblich frühzeitige Warnungen aus den Niederlanden für Verwirrung. Außerdem berichteten belgische Medien über Hinweise, dass die Brüsseler Terrorzelle auch die belgische Regierung im Visier gehabt hat. Aus Brüssel Karin Bensch.
Die Rue de la Loi Nummer 16 wird stark bewacht. Vor dem Regierungssitz des belgischen Premierministers Charles Michel stehen Soldaten mit Gewehren.
Belgische Medien hatten berichtet, dass Ermittler auf dem Computer eines Terroristen Informationen gefunden hatten. Fotos und Pläne des Regierungssitzes und der Privatwohnung des belgischen Premierministers. Offenbar hatten die Terroristen ihn im Visier. Möglicherweise planten sie sogar einen Anschlag auf das Brüsseler Regierungsviertel oder die US-Botschaft, die sich ganz in der Nähe befindet. Die US-Bundespolizei FBI soll geholfen haben, den Computer zu entschlüsseln, der nach den Anschlägen in der Wohnung eines Terroristen gefunden worden war. Dennoch gibt es viele Ungereimtheiten und offenbar auch Behördenpannen. Der niederländische Justizminister hatte gesagt, das FBI habe die niederländischen Sicherheitsbehörden knapp eine Woche vor den Brüsseler Anschlägen vor den Terrorbrüdern El Bakrawi gewarnt, die sich später im Flughafen und in der U-Bahn in die Luft sprengten. Die niederländische Polizei habe diese Information bei einem Treffen am 16. März an die belgische Polizei weitergegeben. Außerdem seien die Niederländer darüber informiert worden, dass beide Brüder von den belgischen Behörden gesucht werden. Man habe alles getan, sagte der niederländische Justizminister Aart van der Steyr.
Wir haben getan, was wir haben getan. Das ist die Tag danach mit den Belgen besprechen. Da ist kennelijk auch in dat gesprek bevestigt, dass inderdaad de broers gesucht werden.
Die Belgier weisen das zurück. Bei dem Treffen sei es nicht um die El Bakrawi-Brüder gegangen, sondern um eine Razzia, bei der ein Tatverdächtiger aus Algerien festgenommen worden sei. Unterdessen räumte der niederländische Justizminister heute ein, die Information über die beiden Attentäter sei nicht vom FBI, sondern von der New Yorker Polizei gekommen. Zwischen den belgischen und den niederländischen Sicherheitsbehörden steht also Aussage gegen Aussage. Und es riecht nach einer schwerwiegenden Kommunikationspanne. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Dschihadisten nach den Anschlägen offenbar aktiv um Terrornachwuchs im Brüsseler Stadtteil Molenbeek geworben haben. Und zwar per SMS. In der Handynachricht soll es geheißen haben: Mein Bruder, warum folgst du uns nicht im Kampf gegen die Westler? Triff die richtige Entscheidung in deinem Leben. Ein sozialdemokratischer Kommunalpolitiker mit marokkanischen Wurzeln warnte: Heutzutage nutzen die Anwerber direkte Methoden. Junge Leute seien in Gefahr.
Aujourd'hui, les recruteurs utilisent des méthodes directes. Nos jeunes sont en danger.
Gut eine Woche nach den Terroranschlägen in Brüssel hat sich das öffentliche Leben in der Stadt noch nicht normalisiert. Zwar fahren Busse und Straßenbahnen wieder, aber der U-Bahn-Verkehr ist noch immer eingeschränkt und der Flughafen bleibt vorerst geschlossen. Von den 340 Menschen, die bei den Anschlägen verletzt wurden, liegen noch immer 94 im Krankenhaus. Mindestens ein Tatverdächtiger, der dritte Mann vom Flughafen mit Hut und Brille, ist noch auf der Flucht.
Erstmals seit 4 Jahren gibt es in Brüssel heute wieder ein Treffen mit Spitzenvertretern aus Indien. Unter anderem geht es bei diesem EU-Indien-Gipfel um eine mögliche Wiederbelebung der Freihandelsverhandlungen zwischen Brüssel und Neu-Delhi. Dazu wurde auch der indische Premierminister Modi erwartet, berichtet Kai Küssner.
Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass der indische Premierminister Narendra Modi ehrenvoll empfangen Europa bereist. Denn einst hatten die EU-Staaten untereinander stillschweigend verabredet, Herrn Modi nie offiziell einzuladen. Und zwar wegen der zweifelhaften Rolle, die er in seinem Heimatbundesstaat Gujarat gespielt haben soll. Dem stand er vor, als im Jahr 2002 hunderte Muslime bei einem Pogrom ums Leben kamen. Doch schon bevor Narendra Modi 2014 zum Regierungschef Indiens gewählt wurde, lösten die EU-Staaten ihren Bann. Und so konnte er denn jetzt in Brüssel feierlich empfangen werden. Sowohl den Belgiern als auch der EU selbst machte Modi in Brüssel seine Aufwartung. Da Indien ein enger Partner der Europäer ist, sind eigentlich jährliche Gipfeltreffen vorgesehen. Doch das letzte dieser Art ist bereits 4 Jahre her. Dass man sich eine Beziehungspause gönnte, hat verschiedene Gründe. Einer ist der, dass man bei dem seit Jahren geplanten und verhandelten Freihandelsabkommen in einer Sackgasse gelandet war. Dabei hatte bereits vor 6 Jahren ein damals so optimistischer EU-Kommissionschef Barroso die Devise ausgegeben: Lasst uns den Deal im Jahr 2011 eintüten.
Let us seal the deal in 2011.
Daraus wurde nichts. Und auch heute sind die strittigen Punkte nach wie vor nicht ausgeräumt. Europa wünscht sich von den Indern, dass die ihre gigantisch hohen Zölle zum Beispiel auf Weine, vor allem aber auf Autos, abbauen. Indische Geschäftsleute wiederum klagen seit langem, dass Europa ihnen hohe Hürden in den Weg stellt, wenn die ein EU-Einreisevisum beantragen. Um nur 2 Beispiele zu nennen. Doch genau diese Gespräche über den Abbau von Zollschranken, und das ist das Signal, Signal dieses Gipfeltreffens soll nun wiederbelebt werden. Auch wenn sich eine schnelle Einigung nicht abzeichnet, wir hoffen, dass wir nicht abermals 10 Jahre brauchen, so drückt es ein EU-Diplomat aus. Der Besuch von Indiens Premier Narendra Modi in der europäischen Hauptstadt fällt genau in die Zeit, in der Brüssel die Opfer der Terroranschläge von vergangener Woche betrauert. Wir sind selber unzählige Male Opfer terroristischer Gewalt geworden. Daher kann ich sagen, wir teilen euren Schmerz. So der indische Premier, der einen Kranz an der Metrostation Malbeek niederlegte, wo sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hatte. Auch ein indischer Ingenieur war dabei ums Leben gekommen. Das Thema Terrorbekämpfung hatten die EU und die Inder ohnehin besprechen wollen. Nun bekam es ganz besondere Bedeutung. Zum Beispiel setzt der Westen stark auf Indien, was die Beruhigung der Krisenregion Afghanistan-Pakistan angeht. Indien wiederum ist seit Jahrzehnten im Visier islamistischer Terroristen. Die EU will die Zusammenarbeit mit Neu-Delhi auf diesem Gebiet nun ausbauen. Er setze darauf, dass die Antiterror-Experten in Europa und Indien bald regelmäßig miteinander telefonieren, erklärt ein EU-Offizieller.
Hat Putin in Syrien und in der Ostukraine ehemalige russische Soldaten im Einsatz, die gegen Geld für Russland kämpfen? Das legen Recherchen eines Internetportals in Russland nahe. Was genau dort zu lesen ist, schildert unser Moskau-Korrespondent Hermann Krause.
Was die in St. Petersburg ansässige Internetzeitung Fontanka Ru herausgefunden hat, ist eine kleine Sensation. Demnach unterhält Russland eine Privatarmee, die bei der Annexion der Krim den Kämpfern in der Ostukraine und auch jetzt in Syrien im Einsatz war und ist. Die Zahl der Kämpfer liege bei mindestens 600, wahrscheinlich noch höher. Hinzu kommen Versorgungstrupps, Ärzte, Sanitäter, Aufklärer. Erfahren hat die Internetzeitung das Ganze von einem Zeugen, der bereit war auszupacken. Demnach hat es für verdiente Kämpfer im Kreml sogar Orden gegeben.
Das Wichtigste ist, dass wir die Bedingungen für den Friedensprozess geschaffen haben. Den Weg zum Frieden haben Sie eröffnet, die Soldaten Russlands.
Mit diesen Worten zeichnete Putin, nachdem er den Teilrückzug aus Syrien angeordnet hat, Offiziere und Soldaten im Kreml aus. Nach Recherchen der Internetzeitung waren darunter auch Kämpfer aus der Privatarmee Wagner. Der Name geht zurück auf den Gründer dieser Truppe, Dmitri Utkin, ein kahlköpfiger Riese, Leutnant der Reserve, 46 Jahre alt und Hitler-Anhänger. Deshalb der Spitzname Wagner. Mit Mörser, Raketenwerfern und anderen schweren Waffen ausgerüstet, wird seine Privatarmee, so wird vermutet, direkt aus dem russischen Verteidigungshaushalt finanziert. Zum ersten Mal kam Wagner 2013 in Syrien zum Einsatz, dann 2014 auf der Krim, 2015 in der Ostukraine. Präsident Putin hatte immer wieder den Einsatz regulärer Truppen dort verneint, auf seiner letzten Pressekonferenz dazu aber Folgendes gesagt.
Wir haben nie behauptet, dass es in der Ukraine nicht Leute gibt, die sich mit bestimmten Aufgaben beschäftigen, auch im militärischen Bereich. Allerdings bedeutet das nicht, dass sich dort reguläre russische Truppen befinden. Achten Sie bitte auf den Unterschied.
Das Ausbildungslager Wagner liegt nach Recherchen von Fontanka Ru im Süden Russlands in der Nähe der Stadt Krasnodar. Aufgenommen werden dort nur bereits erfahrene Soldaten. Im Internet bewerben sich täglich offen junge Männer direkt bei Wagner für den Syrien-Einsatz. Ein anderes Internetportal, das sich Militärische Angelegenheit nennt, hat zudem herausgefunden, dass die Ausbildung einen Monat dauert und der Kampfeinsatz ein halbes Jahr. Pro Monat wird ein Sold von maximal 240.000 Rubel gezahlt, umgerechnet etwa 3.200 Euro. In den letzten Monaten in Syrien soll es schwere Verluste gegeben haben. Von 90 Kämpfern einer Einheit seien zum Beispiel nur 30 zurückgekehrt. Untermauert werden die Recherchen der Internetzeitung durch zahlreiche Fotos auch von Gefallenen. Nicht nur deren Gesichter sind dort zu sehen, sondern auch ihre Gräber mit Namen, Geburts- und Todestag, aber ohne Ortsangabe auf dem Grabstein. Abgebildet sind auch Orden, die posthum Gefallenen verliehen werden. Zu sehen darauf ganz deutlich die Unterschrift des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Bundesaußenminister Steinmeier ist zu Besuch in Zentralasien. Anlass ist der derzeitige deutsche Vorsitz der OSZE. Erste Station seiner Reise ist Usbekistan, ehemals eine Sowjetrepublik. Es geht um den Kampf gegen den islamistischen Terror und um die Menschenrechte. Christina Nagel begleitet ihn. 10 Jahre ist es her, dass Außenminister Steinmeier zuletzt in Usbekistan war. Seither, betonte er, habe sich viel bewegt. Die Todesstrafe sei abgeschafft worden, es gebe weniger Kinderarbeit. Trotzdem bleibt aus Sicht des deutschen Außenministers noch einiges zu tun, vor allem im Bereich Menschenrechte. Steinmeier appellierte heute immer wieder an die Regierung, den Weg hin zu einer Verbesserung der Lage weiterzugehen. Gleichzeitig warb er für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hier seien die Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft. Deutsche Investoren klagen vor allem über bürokratische Hemmnisse und Korruption. Die usbekische Seite, unterstrich Außenminister Kamilow, wolle diesen Austausch. Nicht nur mit Blick auf Handel und Investitionen, sondern auch vor dem Hintergrund der wachsenden Gefahr, die von radikalen Islamisten ausgehe. Ein Thema, das auch den deutschen Außenminister umtreibt. Zentralasien komme auch aus sicherheitspolitischer Sicht strategische Bedeutung zu. Steinmeier wurde am Nachmittag auch vom Präsident Karimow empfangen. Er regiert das Land seit 1992. Sein Führungsstil gilt als autoritär.
Der Ägypter, der gestern ein ägyptisches Passagierflugzeug nach Zypern entführte, handelte aus rein persönlichen Motiven, so die Erkenntnisse der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft ordnete für den Mann zunächst eine 8-tägige Untersuchungshaft an. Wolfgang Landmesser.
Nach Informationen der Staatsanwaltschaft auf Zypern wollte der Flugzeugentführer vor allem seine Familie wiedersehen. Was soll jemand machen, der seine Frau und seine Kinder 24 Jahre nicht gesehen hat, weil die ägyptische Regierung ihn nicht ausreisen lässt, soll der 59-jährige Ägypter nach seiner Festnahme gesagt haben. Mit seiner auf Zypern lebenden Ex-Frau soll der Mann mehrere gemeinsame Kinder haben. Jetzt wird gegen ihn unter anderem wegen Geiselnahme und versuchter Körperverletzung ermittelt. Der Staatsanwalt ordnete zunächst eine 8-tägige Untersuchungshaft an, die je nach den Erkenntnissen der Ermittler auch verlängert werden könnte. Der Airbus der Egypt Air war gestern Morgen auf einem Inlandsflug von Alexandria nach Kairo unterwegs. Der Entführer hatte damit gedroht, einen Sprengstoffgürtel zu zünden, wenn der Pilot den Kurs nicht Richtung Zypern ändert. Relativ schnell war klar, dass der Entführer kein Terrorist ist. Der Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus. Außer einem Treffen mit seiner Ex-Frau forderte der Mann Asyl in der Europäischen Union sowie die Freilassung von Oppositionellen in Ägypten.
Ausgerechnet aus Taiwan kommt jetzt Rettung für den angeschlagenen japanischen Elektronikkonzern Sharp. Honhai, der Mutterkonzern des taiwanesischen Apple-Zulieferers Foxconn, übernimmt das Unternehmen, teilten beide Konzerne heute mit. Erst im zweiten Versuch gelang diese Übernahme. Jürgen Hanefeld erzählt aus Tokio mehr.
Es hat noch einmal 4 Wochen gedauert, bis die Entscheidung fiel. Der angeschlagene japanische Elektronikkonzern Sharp lässt sich von einem ausländischen Unternehmen retten. Es handelt sich um die Honhai Precision Industry aus Taiwan, bekannter unter dem Namen Foxconn. Die Firma baut zum Beispiel iPhones von Apple in China zusammen. Der Deal hatte längst über die Bühne gehen sollen, doch unmittelbar vor dem geplanten Vertragsabschluss stellte sich heraus, dass die Japaner noch mehr Sanierungsbedarf haben als bisher bekannt. Vorsichtig geworden, reduzierte Foxconn sein Übernahmeangebot um rund 1/4 auf nunmehr 3,1 Milliarden Euro. Sharp ist das erste bedeutende Technologieunternehmen aus Japan, das ins Ausland verkauft wird. Für Foxconn geht es nicht nur um Wachstum. Die Taiwaner bekommen durch den Rettungsdeal Zugriff auf Sharps neue Flüssigkristalltechnologie, die in künftigen Displays zum Einsatz kommen soll. Die Japaner hatten in den vergangenen Jahren hohe Verluste ausgewiesen, vor allen Dingen durch Überkapazitäten. Sie waren der Konkurrenz aus China nicht mehr gewachsen. Ein Konsortium unter Führung der japanischen Regierung hatte ebenfalls ein Übernahmeangebot unterbreitet, das aber jetzt in der letzten Runde der Verhandlungen nicht mehr auf den Tisch kam. Wie viele der allein in Japan noch immer 20.000 Arbeitsplätze Foxconn erhalten wird, ist unklar. 6.000 wurden bereits gestrichen. Der Übernahmevertrag soll am Sonnabend unterschrieben werden. Die wichtigsten Gläubigerbanken haben ihre Kreditlinien bereits verlängert.
Über seinen Hang, jede Krone umzudrehen, machen sich die Schweden gern liebevoll lustig. Dafür, dass IKEA-Gründer Ingvar Kamprad in seinem Leben auch alles tat, um Steuern zu sparen, kassierten er und sein Unternehmen hingegen viel Kritik. Doch heute war von der nichts zu hören. Der Firmengründer wurde 90 und die IKEA-Familie feierte mit. Selbst im fernen Marokko, wo man von Möbeln aus Schweden zunächst gar nichts wissen wollte, berichtet Stefan Illert.
Weithin sichtbar steht der blaue Quader mit den riesigen gelben Lettern in einem Gewerbegebiet an der Autobahn zwischen Casablanca und Rabat. Schon 2015 sollte Eröffnung sein, doch der Start von IKEA Marokko wurde untersagt. Prompt mutmaßten marokkanische Medien, das sei die Rache dafür, dass Schwedens Regierung mit der Anerkennung der unabhängigen Westsahara geliebäugelt habe. Marokko beansprucht das Gebiet für sich. Schwedens Regierung dementierte, dass der geplatzte IKEA-Start etwas mit seiner Außenpolitik zu tun habe. Es hätten lediglich Genehmigungen lokaler Behörden gefehlt. Vor 2 Wochen ging es dann mit einem halben Jahr Verspätung auch in Marokko los. Finden Sie das Zimmer Ihrer Träume, lautet der Werbeslogan hierzulande auf Französisch. Weder der Katalog noch die Werbung sind in der zweiten Landessprache Arabisch zu finden. Zu Beginn drängelten sich die Menschen, um einen Blick zu erhaschen auf Ektorp-Sofas und Pax-Schränke. Doch inzwischen haben es die 400 marokkanischen IKEA-Mitarbeiter merklich ruhiger. Denn das Zimmer der Träume ist für die meisten kaum bezahlbar. Den Klassiker, das Billigregal, gibt es hier für umgerechnet mehr als 100 Euro. Das entspricht dem halben Monatslohn eines Berufseinsteigers.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.